Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Zwei schlechte Nachrichten von der SBB. Die Gotthardlinie bleibt einen Monat lang gesperrt. Und SBB Cargo schließt rund ein Viertel ihrer Verladebahnhöfe und streicht 200 Stellen. Für die Gewerkschaft ein Fehlentscheid.
Wir sind der Meinung, dass es falsch ist, Güterverkehr auf die Straße zu verlagern. Es ist auch falsch, einen Servicepublik abzubauen.
Außerdem, Otto Ineichen, der freisinnige Nationalrat und Unternehmer, ist überraschend gestorben. Keine Rettung mehr auf Steuerzahlerkosten. Die EU will die Banken in die Pflicht nehmen. Und korrupter als etliche afrikanische Staaten sind Griechenland, Spanien, Portugal und Italien, sagt Transparency International. Und wie gefährlich leben Fußgänger? Das ist Thema einer Fachtagung in Zürich und auch Thema im Tagesgespräch. Rendezvous am Mikrofon sind Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Nach dem Felssturz gestern in Gurtnellen bleibt die SBB-Gotthard-Linie längere Zeit gesperrt, voraussichtlich einen Monat. Laut der SBB sind davon täglich etwa 4000 Reisende betroffen und auch der Güterverkehr. Dieser wäre stark beeinträchtigt, da die Alternativroute durch den Simplon eingeschränkt sei, sagte ein SBB-Sprecher. Am Simplon sind Bauarbeiten im Gang. Am Gotthard waren gestern bis zu 3000 Kubikmeter Gestein auf die Bahngleise gestürzt. Drei Arbeiter wurden verschüttet, einer wird seither vermisst. Das Gütertransportunternehmen SBB Cargo reduziert sein Verladenetz. Laut seiner Mitteilung werden 128 der 500 Verladestationen geschlossen. Ein Viertel davon im Kanton Bern. 200 Stellen werden gestrichen. SBB Cargo wollte die Zahl der sogenannten Bedienpunkte schon früher reduzieren, war zunächst aber von der Politik gestoppt worden. Außerdem war ursprünglich die Schließung von noch mehr Verladepunkten geplant gewesen. Von der Massnahme besonders betroffen sind die Holz- und Zementbranche sowie die Landwirtschaft. Der Unternehmer und FDP-Nationalrat Otto Ineichen ist gestorben. Das hat Nationalratspräsident Hans-Jörg Walter soeben im Parlament verkündet. Ineichen war als Gründer der Ladenkette Ottos bekannt geworden. Als politischer Quereinsteiger kam er 2003 in den Nationalrat. Otto Ineichen wäre morgen 71 Jahre alt geworden. Das Parlament hat die Förderung der Gleichstellung in den Legislaturplan des Bundesrats aufgenommen. Dieser hatte sich bis zu den nächsten Wahlen 6 Leitlinien gesetzt, zum Beispiel die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Schweiz und den Ausstieg aus der Atomenergie. Nun hat das Parlament eine 7. Leitlinie formuliert, nämlich die tatsächliche Gleichstellung von Mann und Frau. Der Nationalrat lehnt die Landschaftsinitiative ab. Die Volksinitiative verlangt, dass während 20 Jahren kein Bauland mehr eingezont werden darf. Möglicherweise kommt die Initiative jedoch nicht zur Abstimmung, denn die Initianten sind zu einem Rückzug bereit, falls die geplante Änderung des Raumplanungsgesetzes in Kraft tritt. Die Änderung sieht vor, dass Eigentümer von neu eingezontem Bauland mindestens 20% der Wertsteigerung abgeben müssen. Zudem sollen die Kantone nur noch Baulandreserven für 15 Jahre haben dürfen. Diese Änderungen müssen noch durch die Schlussabstimmung im Parlament und der Gewerbeverband droht mit dem Referendum. Im Seeland kämpfen Berner und Freiburger Bauern für weniger Naturschutz. Sie gründeten eine Organisation, um die Landwirtschaft zu stärken. Mit dabei sind auch Seeländer Gemeinden. In ihren Augen stellen die Kantone und der Bund viel zu viele Gelder für den Natur-, Gewässer- und Artenschutz zur Verfügung und machen zu wenig, um die Gemüseproduktion zu sichern. Die Migros beteiligt sich am größten Online-Händler für Unterhaltungselektronik, Digitec. Die Migros erwirbt in einem ersten Schritt 30% der Galaxus AG, welche die Online-Shops digitec.ch und galaxus.ch betreibt. Gleichzeitig hat sich Migros die Option gesichert, das Unternehmen längerfristig ganz zu übernehmen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die drei Firmengründer sitzen künftig gemeinsam mit drei Migros-Vertretern im Verwaltungsrat. Digitec wurde vor 11 Jahren gegründet und beschäftigt heute über 300 Mitarbeitende. Die Transaktion muss von der Schweizerischen Wettbewerbskommission WEKO überprüft werden. In Brüssel hat EU-Kommissar Michel Barnier neue Richtlinien vorgestellt für die Rettung angeschlagener Banken. Die EU sieht vor, dass künftig die Aktionäre und Gläubiger haften müssen, wenn eine Bank in Schwierigkeiten gerät. Damit sollen die Steuerzahler entlastet werden. Außerdem will die Europäische Union, dass alle Staaten einen speziellen Krisenfonds für Banken aufbauen. Den Vorschlägen müssen das Europaparlament und die EU-Regierungen noch zustimmen. Der syrische Präsident Assad hat seinen neuen Regierungschef ernannt. Wie das Staatsfernsehen meldet, wird Riad Hedjab Premierminister. Er ist Mitglied der regierenden Baath-Partei und war zuvor Landwirtschaftsminister. Als Grund für den Wechsel nannte Präsident Assad die Parlamentswahlen vom Mai. Damals hatte er dem Volk Reformen versprochen. Ein Vertreter der Opposition sagte, er bezweifle, dass sich mit dem neuen Regierungschef etwas ändere.
Sie hören Rendezvous. Aufgegleist haben wir für Sie Informationen der SBB zum Felssturz und auch zum Abbau bei Cargo. Und bereit haben wir auch weitere Informationen zum Tod und zum Werk von Nationalrat Otto Inaichen. Außerdem in der Sendung, damit es keine Schuldenkrise mehr gibt, sollen Banken untereinander solidarisch sein. Wie soll das gehen? Dann kennen Sie Barmix.
Wir haben in den 80er Jahren angefangen mit den Fernsehköchen zusammen zu arbeiten. Und da ist eigentlich in Deutschland der Zauberstab gross geworden.
Was dieser Zauberstab für die Küche genau ist und was er mit dem Werkplatz Schweiz zu tun hat, die Antwort gibt es hier. Und Erklärungen zum Fußgängerverhalten in Bahnhöfen, auf Unterführungen und in Fußballstadien liefert das Tagesgespräch um 13 Uhr. Nun weiter zu Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.771 Punkten plus 1%. Der Euro wird zu 1.20 Franken gehandelt, der Dollar zu 96,14 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es wechselnd bewölkt und zeitweise regnet es. Im Norden erreicht die Temperatur 18, im Süden etwa 23 Grad. Am Donnerstag ist es im Norden mit Föhn zeitweise sonnig. Mit 24 bis 26 Grad wird es wieder wärmer. Am Nachmittag und Abend gibt es vor allem im Westen lokale, teils kräftige Regenschauer und Gewitter. Im Süden ist es meist bewölkt und regnerisch bei 22 Grad. Am Freitag gibt es weitere kräftige Regengüsse. Am Nachmittag wird es im Westen immer freundlicher. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 23 Grad. Verkehrsinfo Deris von 12.38 Uhr in Graubünden auf der A13 Richtung Sargans zwischen Chur Nord und Zizers stockender Verkehr wegen Bauarbeiten und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Lausanne Vorsicht. Zwischen dem Flonsalé und dem Griblet-Tunnel befindet sich eine verlorene Ladung auf der Fahrbahn.
Bei Gurtnellen auf der Gotthardbahnlinie liegen etwa 3000 Kubikmeter Fels. Der Felssturz hat gestern die Gleise verschüttet. Seither ist die Linie unterbrochen. Und das wird mindestens 4 Wochen so bleiben. Für uns an der Medienorientierung in Erstfeld im Kanton Uri ist Zentralschweiz-Korrespondentin Miriam Eisner. Miriam Eisner, bis zu 4 Wochen bleibt die Bahnlinie gesperrt. Warum dauert das so lange?
Ja, die steile Felswand oberhalb der Gotthardlinie ist nach wie vor instabil. Es sind immer noch rund 500 Kubikmeter Gestein in der Wand, die jederzeit abstürzen könnten. So können die Geologen zurzeit nicht ins Abbruchgebiet, um zu schauen, wie es genau ausschaut. Und weder Felssicherungsarbeiten noch Aufräumarbeiten sind derzeit möglich. Die Sicherheit, so haben die Verantwortlichen heute Morgen betont, sei jetzt vorrangig.
Unter dem Gestein ist immer noch ein Arbeiter, der vermisst wird. Gibt es noch Hoffnung für ihn?
Der verschüttete Bauarbeiter wurde unterdessen unter den Gesteinsmassen geortet. Bergen konnte man ihn aber vorderhand noch nicht, eben weil niemand in dieses Abbruchgebiet gehen kann. Man geht aber davon aus, dass er ums Leben gekommen ist. Man muss sich das vorstellen, das sind 3000 Kubikmeter riesige Felsbrocken und kleine Geröllslawinen runtergekommen, dazwischen Baustämme. Das ist, also da macht man sich wenig Hoffnungen. Die Urner Polizei spricht von einem außerordentlichen Todesfall und hat entsprechende Untersuchungen aufgenommen.
Miriam Eisner, genau am gleichen Ort gab es im März bereits einen Felssturz. Konnte man das Unglück nicht voraussehen?
Ja, tatsächlich gab es im März einen ersten Felssturz aus dieser Felswand. Der Felssturz war allerdings viel kleiner, es kam weniger Gestein zu Tal. Danach wurde das Abbruchgebiet technisch überwacht und es wurden Sicherungsarbeiten vorgenommen. Der gestrige Abbruch war aber eben nicht genau an derselben Stelle, sondern ungefähr 60 Meter davon entfernt. Und darum haben auch diese Überwachungssysteme keinen Großalarm ausgelöst. Die Geologen haben heute Morgen betont, sie seien völlig überrascht worden vom Ort, von der Geschwindigkeit auch ohne Vorwarnung und auch von der Größe des Abbruchs. Sie sprachen von einem außerordentlichen Ereignis.
Was heißt nun diese lange Sperrung für den Bahnverkehr von Norden nach Süden?
Ja, die Gotthardstrecke bleibt, wir haben es soeben gehört, 4 Wochen unterbrochen. Das bedeutet natürlich für die SBB und ihre Kunden Komplikationen. Der Zugverkehr, die Personenzüge, die werden vor allem über die Simplon-Linie umgeleitet. Im Kanton Uri fahren Busse. Betroffen ist aber auch der Güterverkehr und da müssen die SBB mit den internationalen Transportunternehmen um Lösungen suchen. Die Rede war heute von sehr großräumigen Verschiebungen des alten querenden Güterverkehrs, also über Österreich und Frankreich.
Besten Dank für diese Informationen, Miriam Eisner. Und der Felssturz auf der Gotthardlinie ist nicht die einzige schlechte Nachricht für den Güterverkehr. Auch die chronisch roten Zahlen bei SBB Cargo haben Konsequenzen. Das Gütertransportunternehmen schließt rund ein Viertel der Verladebahnhöfe. Unternehmen können also an viel weniger Stellen ihre Güter auf die Bahn laden. Das hat nicht nur Folgen fürs Personal, 200 Stellen fallen weg, Gewerkschaften und Umweltschützer warnen auch vor anderen Folgen. Elmar Plotzer.
Die SBB Cargo stehe unter einem enormen Druck, erklärt SBB-Sprecher Daniel Bach.
Auf der einen Seite hat SBB Cargo in den letzten Jahren ja immer hohe Verluste gemacht. Auf der anderen Seite haben wir vom Bund die Vorgabe, mittelfristig mindestens ein ausgeglichenes Resultat zu erreichen.
Deshalb werde die SBB 128 Verladebahnhöfe schließen. Besonders viele in den Kantonen Bern, Zürich, Thurgau und Aargau. Sollten sich die Auftragsbücher in einigen Jahren wieder füllen, könnte man geschlossene Verladebahnhöfe wieder in Betrieb nehmen. Doch das ist vorerst Zukunftsmusik und besänftigt die Kritiker nicht. Umweltorganisationen wie der Verein Alpeninitiative sprechen von einem negativen Signal für die Verlagerung von Gütern auf die Bahn. Auch Peter Mohr von der Gewerkschaft des Verkehrspersonals befürchtet, dass wieder mehr Güter auf Lastwagen transportiert werden.
Wir sind enttäuscht, wir bedauern diesen Entscheid, denn wir sind der Meinung, dass es falsch ist, Güterverkehr auf die Straße zu verlagern.
Auch Frank Furrer vom Dachverband der Güterbahnkunden bedauert die Schließung von Verladebahnhöfen.
Es ist aber klar, dass für die Schweizer Wirtschaft insgesamt damit die Eisenbahn als Verkehrsmittel an Attraktivität verliert.
Doch Verkehrsministerin Doris Leuthard will nicht so schwarz malen. Zwar glaubt auch sie, dass da und dort einige Lastwagen mehr unterwegs sein könnten. Dafür könnten die verbliebenen rentablen Verladebahnhöfe effizienter arbeiten.
Dafür kann man dann an den großen Bedienpunkten, dass man dort jetzt investieren kann, das ist dann vielleicht das Gleichgewicht zu diesem Entscheid, dass man auch die wirklich großen Terminals, wo Material verlagert wird auf die Schiene, besser bedienen kann.
Ob diese Rechnung aufgehen wird, bleibt abzuwarten. Der Bundesrat soll im Herbst einen Bericht über den Güterverkehr vorlegen und zeigen, wie mehr Güter auf die Schiene verlagert werden können. Darauf warten Gewerkschaften und Umweltschützer nun besonders gespannt.
Die Eurokrise, in der wir stecken, entstand aus der Bankenkrise. Die strauchelnden Banken waren quasi die Wurzel des Problems. Diese Wurzel packt nun die EU-Kommission an. Ihre Idee, falls wieder eine Bankenkrise kommt, sollen nicht mehr die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler dafür bezahlen. Bei mir im Studio ist nun Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer. Im Fall einer neuen Bankenkrise sollen die Banken selber gerade stehen. Wie soll das funktionieren?
Ja, das ist eigentlich relativ simpel. Die Banken sollen verteilt über 10 Jahre eine Art Krisenfonds öffnen. Dazu sollen sie Beiträge leisten in der Höhe von rund 1% der Guthaben, die sie verwalten. So soll über die Zeit eine Milliardensumme zusammenkommen, mit der dann im Krisenfall eine gefährdete Bank saniert, restrukturiert oder im Notfall abgewickelt, also liquidiert werden kann. Wichtig an der Idee ist eben, Sie haben es gesagt, die Banken sollen zahlen und nicht mehr die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
Und dann gibt es offenbar eine weitere Idee, die noch weiter geht, über diesen gemeinsamen Bankenfonds hinaus.
Ja, genau. Brüssel möchte, dass die Aufsichtsbehörden mehr Rechte bekommen, dass sie im Krisenfall rascher eingreifen können als heute, immer eben mit dem Hintergedanken, Banken noch rechtzeitig auf einen neuen Kurs zu zwingen. Die Ideen der EU-Kommission sind sehr weitgehend. So sollen die Behörden Bankmanager entlassen und das Abspalten oder Aufgeben von heiklen Geschäftszweigen, wie zum Beispiel des Investmentbankings, anordnen können. Sehr umstritten und heikel ist auch die Frage, wer im Ernstfall, also bei einer Bankenpleite, mithaften muss, wenn das Geld aus diesen Notfonds, die ich erwähnt habe, nicht mehr reicht. Statt der Steuerzahler sollen in Zukunft nicht nur die Aktionäre, sondern neu auch Gläubiger, also Besitzer von Bankanleihen, zur Kasse gebeten werden. Man kann jetzt aber schon sagen, all diese Vorschläge werden bei den Banken, bei Aktionären und Gläubigern auf wenig Freude stoßen.
Wenn Sie jetzt durchkommen würden, könnten denn diese Maßnahmen helfen in der jetzigen EU-Krise?
Nein, das muss man klar sagen. Für die aktuelle Krise bringen diese Vorschläge noch gar nichts. Es sind ja eben erst einmal Ideen, die müssen noch vom EU-Parlament und den EU-Mitgliedstaaten abgesegnet werden. Und da eben neue Macht für die Behörden immer auf viel Widerstand stößt, kann es noch lange dauern, bis die neuen Maßnahmen greifen. Kommt dazu, weil man eben potenzielle Investoren in der aktuellen, jetzigen Krise nicht erschrecken will, soll zum Beispiel die erwähnte Haftung von Aktionären und Gläubigen frühestens 2018 eingeführt werden.
Nun mal ganz grundsätzlich, kommen diese Maßnahmen nicht etwas spät? Ich meine, wenn man denkt, das Problem war eigentlich schon bei der Lehman-Pleite. Klar.
Ja, Sie haben recht, sie kommen spät, das stimmt, aber es zeigt eben gut, wie die Politik in Europa funktioniert. Und zwar ganz einfach langsam. Die ersten Vorarbeiten zum heutigen Bankenrettungsvorschlag, die wurden schon 2009 gemacht. Aber weil es zum Beispiel in Deutschland große Vorbehalte gegen eine EU-weite Lösung gab, man will eben nicht für schlechte Banken mitzahlen, weil es eben diese Vorbehalte gab, hat sich nur schon der heutige Vorschlag um Monate, gar Jahre verzögert. Die Politik hinkt so immer der Realität, den Finanzmärkten hinterher. Lösungen, die tatsächlich nachhaltig sind, die eben eine neue, nächste Krise wirklich verhindern, die setzen sich nur schwer durch oder eben, wie gesagt, langsam.
Danke für die Einschätzungen, Thomas Oberer. Und wir bleiben beim Thema Banken- und Eurokrise. In Zeiten, in denen immer mehr Länder in den Strudel der Verschuldung geraten, schauen Sie noch genauer hin, die Antikorruptionswächter von Transparency International. Besonders in den hochverschuldeten Ländern wie Griechenland, Spanien oder Portugal ist es wichtig zu wissen, wo öffentliche Gelder in privaten Schwarzgeldkassen landen. Fredrik Steiger berichtet.
Korruption ist nicht nur moralisch verwerflich, sie ist in vielen Fällen sogar kriminell. Und sie ist vor allem ein völlig unnötiger Kostenfaktor. Zig Milliarden werden auch in Europa für Schmiergeldzahlungen verpulvert, ohne dass dadurch ein volkswirtschaftlicher Nutzen entsteht. In Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise, da zahlreiche europäische Länder den Gürtel enger schnallen müssen, lohnt es sich deshalb besonders genauer hinzuschauen, sagt Delphine Saint-Livre von der Antikorruptionsorganisation Transparency International.
En fait, la crise en Europe a montré un profond besoin que les institutions financières et politiques rendent des comptes, d'une part. D'autre part, dans plusieurs pays européens, la population manifeste.
Drei Viertel der Europäer betrachten inzwischen die Korruption, gerade auch in ihrem Land, als ein Problem, das sich verschärft. In Griechenland sind es gar 98% der Befragten, in Dänemark nur 19%. Korruption ist also kein Phänomen, das nur in Drittwelt- oder Schwellenländern auftritt. Falsch ist auch, dass europäische Staaten generell eine weißere Weste haben als außereuropäische.
Les mauvais élèves sont la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne. Dans ces pays, l'inefficacité,
Griechenland, Portugal, Italien und Spanien stehen laut Transparency International gar schlechter da als etliche afrikanische oder lateinamerikanische Staaten. Es ist kein Zufall, dass es sich gerade um jene Länder Europas handelt, die am stärksten von der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen sind. Denn Korruption führt auch zu gravierenden ökonomischen Fehlentscheidungen. In Osteuropa wiederum haben nach dem EU-Beitritt die Antikorruptionseforts nachgelassen, weshalb sich das Problem etwa in Tschechien, Ungarn oder der Slowakei sogar wieder verschärft, während die Situation in Rumänien oder Bulgarien schlecht ist wie eh und je. Relative Musterknaben, obschon auch nicht ohne Fehl und Tadel, sind Dänemark, Schweden und Norwegen. Auch die Schweiz, Großbritannien, Deutschland und Finnland stehen recht gut da. Delphine Saint-Livre.
La Suisse sort extrêmement bien. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'il faut traiter les trous importants.
Im Fall der Schweiz betrifft der Hauptkritikpunkt die völlig ungeregelte und intransparente Parteienfinanzierung, die kürzlich auch der Europarat heftig bemängelte. Unbefriedigend sind außerdem das intransparente Lobbywesen, die ungenügende Klarheit über Interessenbindungen von Politikern sowie der immer noch starke Hang der Behörden, manches geheim zu halten. In Ländern, wo Regierungsaufgaben privatisiert werden, verschlechtert sich meistens die demokratische Kontrolle zusätzlich. Die zentrale Empfehlung von Transparency, und zwar für alle Staaten, lautet daher volle Transparenz. Zudem mehr Anstrengungen der Medien, Korruptionsfälle aufzudecken, und ein deutlich stärkerer Wille der Wirtschaft, sich korrupten Praktiken zu verweigern.
Zuerst wirbelte der Luzerner als Unternehmer für Ottos Warenposten, dann als Nationalrat für seine freisinnigen Ideen. Nun ist Otto Ineichen gestorben. Insbesondere sein Einsatz für Lehrstellen hatte ihm parteiübergreifend Respekt verschafft. Geraldine Eicher.
Otto Ineichen ist 2003 als Quereinsteiger für die FDP in den Nationalrat gewählt worden. Mit dem Versprechen «Ich bewege» garantiert ist er damals angetreten. Und er hat sich engagiert, vor allem in den Bereichen Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe, kämpfte für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und er rief das Projekt Speranza ins Leben, ein Projekt gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Noch am letzten Sonntag äußerte er sich zu diesem Thema medial, wünschte sich von der Jugend mehr Engagement. Noch in dieser Sommersession hätte Ineichen dazu Vorstöße einreichen wollen, es kam nicht mehr dazu. Nationalrat Fulvio Pelli, früherer FDP-Präsident und Wegbegleiter von Otto Ineichen, würdigt den Verstorbenen.
Ja, für die Partei war gleichzeitig ein Problem, war er so aktiv, dass er nie unter Kontrolle war, aber auf die andere Seite war es war eine Maschine der Sympathien, hat sehr viele Leute überzeugt, FDP zu wählen, sehr viele Unternehmer überzeugt, in sozialen Aufgaben zu investieren, sehr viel für die junge Generationen gemacht, also ein sehr positiver Mensch.
Otto Ineichen hat für seine Ideen Verbündete über die Parteigrenzen hinweg gefunden. Ein Brückenbauer, ein Rastloser, ein Querdenker sei er gewesen, wird ihm heute attestiert. CVP-Präsident Christoph Darbölle.
Wir werden ihn vermissen. Er hat immer gekämpft für seine Ideen und egal mit wem. Also er hat mal gesagt, ja, meine FDP will das nicht, du musst das unbedingt anpacken, wir machen das zusammen. Er konnte sich bestens immer in Szene setzen, das war der Verkäufer, das war der Unternehmer. Er hat Erfolg gehabt in der Wirtschaft, er hatte auch Erfolg in der Politik und das war wirklich ein Macher und sehr ein aktiver Mensch.
Bekannt wurde Otto Ineichen auch als Unternehmer. Mit einem ersten Unternehmen verlor er sein ganzes Vermögen. Als in einem Sommer in den 70er Jahren ein Unwetter im Tessin Läden verwüstete, sah er darin eine neue Chance. Er kaufte sämtliche Warenbestände auf und legte damit den Grundstein für die heutige Ladenkette Ottos. Nun ist der Politiker und Firmengründer überraschend verstorben. Der Nationalrat gedachte ihm in einer Schweigeminute.
Geraldine Eicher mit einer ersten Würdigung des überraschend verstorbenen Otto Ineichen. Zauberstab hieß das Zauberwort. Der Stabmixer, der in der Küche Wunder bewirken soll, machte zuerst in Deutschland Furore. Dann eroberte er die ganze Welt. Seit über 50 Jahren wird das Haushaltsgerät einzig und alleine im thurgauischen Metlen produziert. 9 von 10 Mixern gehen dann ins Ausland. Ein klassischer Exportbetrieb also, der auch unter dem harten Franken leidet. Und trotzdem kommt für die Firma Bamix eine Verlagerung ins Ausland nicht in Frage. Wirtschaftsredaktorin Susan Giger wollte im Rahmen unserer Rendezvous-Reihe zum Werkplatz Schweiz wissen, warum das so ist.
So tönt ein Bamix aus dem Jahre 1957. Und wie tönt ein Bamix von heute? Chef Erich Eigenmann greift zu einem Mixer, in der Form nach wie vor schmal und hoch, beinahe unverändert, die Farbe aber eierschalenweiß, etwas moderner als das gelb-cremige von früher.
Sind 50 Jahre, sage und schreibe. Ich stecke jetzt die Ärmel ein. Wenn Sie einen Bamix einschalten, dann hören Sie oder merken Sie, ja, das ist jetzt ein Bamix. Das Zusammenspiel von dieser Präzision im Motor macht das eigentlich den Ton aus.
Weich und sanft sei der Ton dank der Präzision. Wie diese zustande kommt, zeigt er in der über 100-jährigen Fabrikhalle, wo ursprünglich Textilmaschinen standen.
Wir fangen eigentlich hier an mit der ganzen Motorenwicklung. Das ist eigentlich das Herzstück des Bamix. Und ich muss betonen, dass jedes Gerät hier innen auch von Hand geprüft wird, lückenlos geprüft wird.
Gewickelt und zum Teil auch zusammengesetzt wird der daumengroße Motor maschinell. Immer wieder ist aber eine Hand im Spiel, meistens eine Frauenhand.
Jetzt kommt die Kohle rein. Abstoßen, zumachen, verlöten.
Eine filigrane Arbeit. Wichtig für die Qualität seien aber nicht nur Präzision und Handarbeit, sondern auch das Material, das Bamix zukaufe.
Auch hier enorm wichtig, auch unsere Zulieferanten müssen die höchsten Ansprüche erfüllen von der Qualität. Und das macht uns auch sehr flexibel, wenn wir alle Lieferanten in der Schweiz haben. Dann ist auch die Reaktionszeit viel kürzer.
85% der Einzelteile und des Gehäuses kommen aus der Schweiz. Natürlich könnte er zurzeit viel günstiger im Euroraum einkaufen, sagt Erich Eigenmann. Deshalb aber die Lieferanten zu wechseln, komme nicht in Frage, weil
dann wieder viel Know-how verloren geht oder vielleicht auch, weil Terminen oder Zuverlässigkeit vielleicht noch nicht da ist. Also wir haben Lieferanten, die wir schon seit 30, 40 Jahren zusammenarbeiten, immer noch.
Treue ist auch bei den rund 50 Mitarbeitern groß geschrieben. Wechsel gäbe es wenig. Und dank dieser langfristigen Bindung seien die Angestellten engagiert und flexibel, ist CEO Eigenmann überzeugt. Nicht viel verändert hat sich auch die Produktpalette. Einige neue innovative Komponenten zum Mixer gibt es, aber keine weiteren Küchengeräte.
Wir sehen uns eher als Marathonläufer, wo etwas versuchen, richtig zu machen, aber das eben auf einer langen Distanz einzubehalten. Und das ist auch nicht einfach, die Qualität jeden Tag hochzubehalten.
Bamix hat wohl aus den Fehlern vor 50 Jahren gelernt. Damals machte man Toaster, Handstaubsauger, Haartrockner etc. Der Konzern produzierte an x verschiedenen Orten auf der Welt. Das Unternehmen wurde von Konzern zu Konzern weitergereicht. Am Schluss landete es beim US-Multi General Electric. Bis gar nichts mehr lief. Ein Belgier griff dann zu, konzentrierte sich alleine auf den Stabmixer und den Schweizer Standort Metlen. 3 Thurgauer Unternehmer, die beim Wiederaufbau dabei waren, kauften dann den Betrieb. Und so ist Bamix bis heute in Thurgauer Hand. Und bis heute gilt, nur etwas machen, das dafür gut. Ein einfaches Produkt, aber eine Schweizer Spezialität. Eine Marke mit Renommee, auf die man zählen kann. Und dafür auch den Preis verlangen. Allerdings, weil der größte Markt für Bamix Deutschland sei, spüre man den schwachen Euro schon und es bleibe immer weniger in der Kasse übrig.
Wir haben natürlich sicher auch einen gewissen Preis- oder Margendruck auf jeden Fall. Wir können leider Euro nicht beeinflussen, wenn wir mit dem leben. Aber wir können uns dank dem Qualitätsprodukt abheben, sodass es der Kunde noch kauft.
Und zum Glück sei der zweitgrößte Markt Japan, wo die Währung nicht so viel ausmache. Und um dem starken Franken und möglichen Einbrüchen in den Verkaufszahlen zu trotzen, steckt das Unternehmen mehr Geld in die Werbung. Erich Eigenmann geht persönlich auf Werbetour. Sowieso helfe die flache Hierarchie. Der Chef macht mit dem Verkaufsleiter Werbung, Kundenbesuche und Bestellungen alles selber. Und so verlassen trotz des starken Frankens weiterhin bis zu 2000 Stabmixer täglich die Fabrikhalle in Mettlen. Und 90% werden in die ganze Welt verteilt.
Susanne Gigas Bericht in unserer Rendezvous-Reihe Werkplatz Schweiz. Die anderen Reportagen zum Werkplatz Schweiz finden Sie im Internet auf www.drs.ch. Punkt 1, Stoff fürs Tagesgespräch, liefert eine internationale Tagung an der ETH Zürich. Und da geht es um die Sicherheit von Fußgängern. Mehr dazu gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Karin Britsch.
Zwei Tage vor seinem 71. Geburtstag ist der Luzerner Unternehmer und FDP-Nationalrat Otto Inaichen überraschend gestorben. Inaichen war als Gründer der Ladenkette Ottos bekannt geworden. 2003 kam er als politischer Quereinsteiger in den Nationalrat. Nach dem Felssturz gestern in Gurtnellen bleibt die SBB-Gotthard-Linie voraussichtlich einen Monat gesperrt. Betroffen davon ist insbesondere der Güterverkehr, da die Ausweichroute durch den Simplon wegen Bauarbeiten nur beschränkt befahrbar ist. Die EU hat neue Richtlinien vorgestellt für die Rettung angeschlagener Banken. Demnach sollen künftig die Aktionäre und Gläubige haften, wenn eine Bank in Schwierigkeiten gerät. Auch müssen alle Staaten einen speziellen Krisenfonds für Banken aufbauen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.